Ja, guten Tag miteinander. Das ist die Sommershow auf dem Nebelspalter. Heute mit dem Dominik Ledergerber. Er ist erstens einmal gelernter Landwirt, zweitens Agronom-Ingenieur oder Ingenieur-Agronom. Ich weiss gar nicht, wie man es sagt. Also studierter Agronom. Und vor allem ist er einfach mal Bauer in Herliberg, im wunderschönen Herliberg. Und dann ist er noch Präsident von der kantonalen SVP vom Kanton Zürich. Du wohnst in Herliberg, du bist dort eben Bauer, schaust immer über den die Zürichsee. Wieso setzt du dich gegen die sogenannte Uferinitiative ein? Du bist ja gar nicht am See, du verlierst ja gar nicht.
Aber ich sehe jeden Tag auf dem See, wie du sagst, dass wir einen wunderschönen Panoramaweg von unserem Hof durchgeht, wo um den ganzen Zürichsee umgeht, der Panoramaweg. Und da hat man einen wunderbaren Blick immer auf den Zürichsee, weil teilweise läuft man durch Rebenlandschaft und ich finde, das langt. Und 26 Kilometer Seeuferweg bestehen schon. 12 Kilometer verlaufen am Trottoir und 12 Kilometer sind noch nicht gebaut. Und jetzt möchten wir da in die Verfassung schreiben, in die Zürcher Verfassung, dass bis 2050 ein durchgehender Uferweg gebaut werden. Und das ist völlig unverhältnismäßig.
Genau, also man muss vielleicht eben noch eines genau sagen, wir stimmen am 3. März über die unsinnige Initiative abstimmen. Das ist aus meiner Meinung eine der grössten Enteignungsinitiativen, die sie je gegeben hat in der Schweiz. Das ist wirklich viel Land, das da drauf gehen würde. Aber gleichzeitig ist es auch wieder unverhältnismäßig. Du hast gesagt, 26 Kilometer ist der Uferweg, 12 Kilometer ist dort. Es geht nur noch um 12 Kilometer, wo man nicht am See nachgehen kann. Noch eines aber trotzdem. Du bist Präsident von der SVP. Die SVP hat sehr viele Wähler in allen Schichten, auch in der Oberschicht, das stimmt. Gerade auch an der Goldküste, wo du wohnst. Aber es ist eine Partei der einfachen Leute. Und eigentlich könnte man ja sagen, ja, das ist jetzt noch ein populäres Anliegen. Ich meine, warum soll man diesen Villenbesitzer an der Goldküste und an meiner Pfnüsselküste helfen, dass sie ihre Parkanlagen behalten können? Warum ist das ein Anliegen, das dich als SVP-Präsident interessiert?
Ja, wenn man die 12 Kilometer zubauen, würde das zwangsläufig zu Enteignungen führen. Und ich glaube, wir müssen am Grundeigentum Sorge, das ist ganz wichtig in unserer freien Gesellschaft. Der Schutz vom Eigentum steht übrigens auch in unserer Schweizer Verfassung. Und ich glaube, dagegen müssen wir uns wehren, wenn Linksgrün einfach das die Eigentumsrechte aufweichen. Weil ich glaube, dass man in der Schweiz, wenn man tüchtig ist, wenn man einer Arbeit nachgeht, wenn man Einkommen erwirtschaftet, nachher sich auch ein Eigentum erwerben und das nachher auch geschützt ist vom Staat. Nicht einfach der Staat kann kommen und sagen, das gehört jetzt wieder mir. Das ist ganz wichtig und das ist auch sehr wichtig für unseren Wohlstand. Und darum wehre ich mich da dagegen. Und es darf nicht sein, dass wir anfangen, dass wir für einen Seeuferweg, wo sicher gewisse Leute das Bedürfnis haben, und Zürich jetzt gab, einfach anfangen zu enteignen, weil dann fangen wir nachher an für ganz andere Sachen zu enteignen, sei es Wanderwege, oder wir haben ja in der Stadt Zürich auch die Begehrlichkeit, dass es Dachterrassen öffentlich werden und so weiter, dass wir da anfangen zu enteignen. Dann vergeben wir etwas ganz Wichtiges in der Schweiz.
Absolut, also ich sehe das richtig, gleich wie du, das ist meiner Meinung nach eben auch. Es geht um viel mehr. Es geht jetzt nicht nur um den Seeuferweg, wo die Leute eben auf den ersten Blick das Gefühl haben, ja, das ist doch mal eine vernünftige Idee, ist doch schön am See nachlaufen, oder? So denkt man zuerst.
Das ist Klassenkampf.
Es ist Klassenkampf, weil das Privateigentum ist immer das Problem gewesen für die Linken, für die Marxisten vor allem. Und unsere Linke seit 1968 ist stark marxistisch prägt. Und du hast genau richtig gesagt, man fängt an mit einem scheinbar populären Anliegen, wo man aber schon mal das Prinzip vom Privateigentum kann total aufweichen. Und dann geht es halt immer weiter, weil es gibt ja immer wieder einen Grund, wo man kann sagen, ja, also eigentlich könnte man das jetzt auch kollektivieren. Das ist ja also im Prinzip da, was wir machen. Was mich noch interessiert, wir haben es gesagt, du hast selber einen Bauer, also du hast nicht einen Bauernhof, sondern du bist Pächter auf dem Bauernhof. Aus meiner Sicht ist das halt auch ein Anliegen, das Bauern immer interessieren muss, weil letztlich ja, ihr sind ja eigentlich die klassischen Eigentümer, selbst wenn du jetzt Pächter bist. Aber auch du hast mir erzählt, oder? Die Pacht, die ihr habt, sind ja schon in der dritten Generation. Genau. Also ihr seid lang auf dem Land. Und ist das ein Grund auch, warum dich das interessiert, jetzt die Auseinandersetzung?
Auf jeden Fall. Wir haben ja auch Bestrebungen oder viel Bestrebungen für Renaturierungen, wo man eingetolte Bachgewässer möchte renaturieren und da ganz viel Kulturland, Fruchtfolgeflächen verbraucht. Und auch dort braucht es eine Interessensabwägung, die man auch gemacht hat, wo man sagt, man tut zuerst dort renaturieren, es geht explizit im Kanton Zürich, wo man eben keine Fruchtfolgefläche beansprucht und die genau gleich Interessen.
Ich muss sagen, da kommen Leute wie ich, die keine Ahnung mehr von Landwirtschaft nicht raus. Fruchtfolgeflächen, was heisst das?
Das sind die wertvollsten Flächen der Bauern. Das sind die Flächen, wo man eben Getreide anbauen, Kunstwiesen und so weiter, Mais anbauen, wo ackerfähig sind.
Wie sehe ich das?
Wo man kann,
das ist die hohe Wiese.
Sind sicher, findest du die Flächen nicht im Berggebiet, so salopp gesagt.
Ja, sind vor allem flach,
wo man auch geeignet ist für Gemüseanbau, Herdöpfel, Raps und so weiter, sind wirklich die wertvollsten Flächen, die auch guten Humusaufbau haben und so weiter, die fruchtbar sind, meistens Fruchtfolgeflächen. Und die sind so klassifiziert, oder? Und wir haben ja einen Schutz auch in der Verfassung, dass die Fruchtfolgeflächen geschützt sein sollen. Mhm. Und wir haben ja am See genau die gleiche Problematik oder Herausforderung. Mit einerseits das Interesse der Bevölkerung, wow, Gewässer in der Schweiz sind öffentlich, man soll dürfen, jedermann soll ans Gewässer können gehen, da stehe ich auch für ich bin ein Seebub, du glaubst auch von Wedischwil.
Nein, wir sind
bei den Baden aufgepasst. Aber jetzt in
Wedischwil.
Aber zum Beispiel alle Flüsse im Kanton Zürich sind auch erschlossen.
Ja, genau.
Da hat man eigentlich fast beidseitig einen Weg. Und am Zürichsee hat man auch sehr viel Zugang. Es kann niemand behaupten, dass man nicht einen Weg an Zürichsee kann gehen.
Genau.
Und dann hat man halt das Interesse von der Natur. Und ich bin ganz klar, und eben das ist auch mein bürgerlicher Hintergrund, Natur soll man Natur lassen. Dort hat der Mensch nichts zu suchen. Und man hat auch am Zürichsee, zum Beispiel Feldbach, wunderbare Natur. Schutzgebiet, wo ich finde, es soll einfach kein Weg durchgehen. Der soll hinten durch, von mir ist der Stehstrasse noch am Trottoir entlang gehen und dann hat man Grundeigentümer.
Wobei dein Ruf, nicht dein, aber der Ruf der Bauern oder der Landwirtschaft ist ja vor allem in linken Kreisen jetzt so, die machen uns den Boden kaputt mit ihren Pestiziden, mit ihren blöden Traktoren und so weiter. Ja, wir gelten ja als Umweltverschmutzer. Das habe ich sehr eindrücklich gefunden bei diesen Bauernprotesten in Deutschland. Hat ein Bauer, ich habe den nachher auch zitiert, gesagt, irgendwie eben, wir gelten heute mittlerweile als die grössten Umweltverschmutzer der Welt. Und das stimmt einfach nicht. Wie erlebst du in der Schweiz? Sind ihr die Böli-Leute?
Immer mehr leider, ja. Immer mehr und auch getrieben durch die Medien, durch das Kumulieren. Also natürlich angefangen mit den Naturschutzverbänden, die uns ja alles nachrühren und kritisieren für alles, was wir möchten.
Aber haben sie recht? Haben sie noch immer recht oder haben sie nicht recht?
Ich glaube, in einem Punkt haben sie ein Stück weit recht, dass die Landwirtschaft sicher immer intensiver wird, auch in der Schweiz. Wir müssen. Wir stellen Nahrungsmittel her, wir wachsen, wir haben immer mehr Leute, die wir ernähren müssen. Und wir haben immer weniger Fläche zur Verfügung, weil durchs Überbauen und auch natürlich durch eben die Forderungen von den Naturschutzverbänden, dass man immer mehr Flächen ausscheidet für Schutzgebiete machen und so weiter. Mhm. Aber grundsätzlich, wir leben vom Boden. Also der Boden ist mein Business und wenn ich den Boden töte, also so schlecht behandle, wie behauptet wird, dann würde ich nächstes Jahr nicht mehr ernten und dann verliere ich mein Einkommen. Also ich gebe meinem Boden als Bauer Sorge, weil das ist meine Lebensgrundlage und das verkennen die Leute leider. Und es ist ein gleiches Thema auch am Seeufer. Man hat ganz viele private eben auch Landbesitzer. Die sind auf so einer sogenannten Landanlagekonzession. Die haben das Land früher sogar geschenkt bekommen in vielen Fällen, weil der Staat, die Gemeinde, haben das Geld gar nicht wollen. Man hat Angst gehabt vor Seuchen zum Beispiel am Gewässer. Oder man hat es eben getauscht für den Bau von der Seestrasse, von der Eisenbahnlinie. Und ich bin gerade vor 2 Wochen mit einem Berufsfischer auf dem See gewesen. Und das war ganz eindrücklich, was der gesagt hat. Der
also, da müssen wir nachher, da hast du mir schon erzählt und deshalb müssen wir es noch neu erzählen. Aber ich habe jetzt etwas gelernt, was ich total interessant finde. Gell? Es ist so, eigentlich früher noch, der Boden geht am See, ist nicht so ein guter Boden für Landwirtschaft, oder?
Nein.
Da ist Schilf, oder? Da ist Sumpf. Das ist nicht begehrt. Das ist nicht begehrtes Land gewesen. Und es ist auch nicht begehrtes Land gewesen für Häuserbauer. Weil du hast vielleicht Überschwemmung gehabt, oder du hast vor allem das mit den Seuchen, habe ich noch nie überlegt. Weißt du warum? Ich finde das hochinteressant, dass du jetzt erzählt hast, weil ich mich immer frage von der Pfnüselküste. Warum haben die huren Idioten, unsere Vorfahren, diese Bahn gerade an den See angebaut, wo wirklich die schönste Lage heute ist. Aber du hast natürlich gesehen, das ist der Punkt. Im 19. Jahrhundert war das kein wertvolles Land gewesen. Das war das billigste Land, das du hast. Ist das richtig?
Ja, das ist so. Das ist nicht so. Also ganz.
Das freut mich jetzt, dass man das.
Ganz viele von diesen Seestädten, die haben das Land gratis bekommen. Ich kenne vor allem, das hat niemand will. Aber da reden wir eben vom 18. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts, wo die Landanlagekonzessionen auch so vergeben worden sind. Und der Staat ist froh, hat das jemand genannt, hat dem Land auch geschaut. Und es ist auch viel erwähnt in diesen Konzessionen, dass eben das Land unterhalten, das pflegen. Und wenn wir jetzt auf den Berufsfischer kommen,
der
hat mir eindrücklich geschildert, dass eben an diesem Ort, wo halt das Land in privatem Besitz ist und vielleicht am Tag 2 Leute im Sommer gehen baden, hat die Natur noch Ruhe, wird nicht gestört. Die Fische gehen noch gleich und dort, wo wir halt eben einen Steg haben, haben wir Abfall im See. Allein durch die Vibrationen der Leute, die über den Steg laufen, gehen die Fische nicht mehr leichen und so weiter. Dort haben sie das Business. Es ist eingebrochen, kein Fisch mehr an diesen
Orten. Also zum Beispiel den Steg auf Rapperswil, oder? Wo alle so stolz sind. Das ist eine Killermaschine.
Killermaschine. Für Fisch. Oder er hat mir das Beispiel bei der Seerose erzählt. Das ist das 300-400 Meter Steg. Wunderschön. Mhm. Dort ist gerade das Flachwassergebiet, ja. Wo wichtig ist für die Fische, zum Leichen. Ja. Aber auch Vögel, Nistplätze.
Ja.
Alles weggebrochen. Also 80% Einbuss.
Nein. Fische und nur wegen diesen Steg.
Nur wegen diesen Steg.
Und nicht wegen diesen, weißt, man kann ja sagen, Segelbötli und die Leute gehen zu viel schwimmen, Motorbötli, das ist nicht so das Problem.
Kommt natürlich auch noch dazu, an anderen Orten.
Aber wenn ich gehe schwimmen, dann findet der Fisch, scheiss mich an, ich tue nicht Leichen.
Ja, sicher. Also wenn du gehst, du gehst irgendwo durch, über das Ufer im See. Und es ist einfach so, und das haben viele Leute nicht verstehen, oder vor allem die Grünen, ich sage jetzt mal die grünen Theoretiker, die in der Praxis sind mit der Natur. Wenn du als Mensch in die Natur gehst, dann störst du die Natur.
Mhm.
Du kannst als Mensch der Natur eigentlich sozusagen nicht helfen.
Mhm.
Lass einfach die Natur in Ruhe und dann entwickelt sie sich, dann passt sie sich auch an und gedeiht. Aber künstlich Naturschutz machen, finde ich etwas vom Dümmsten, was wir machen können. Und es kommt immer das Argument, ja, wir dürfen dann eben renaturieren oder ökologisch aufwerten. Ist gut aus. Also
renaturieren ist keine gute Idee. Wenn du irgendeinen Bach wieder rausholst und dann sieht man, das ist nicht gut.
Das ist sicher gut, aber dann musst du ihn in Ruhe lassen. Aber du musst nachher nicht noch meinen, du musst am gleichen Ort einen Wanderweg durchmachen, wo die Leute nachher mit Hunden durchgehen und so weiter. Also ich habe kein Verständnis, wenn man durch ein Naturschutzgebiet plötzlich findet, das müssen wir jetzt auch noch Naherholung für den Menschen machen.
Die Ruhe ist eigentlich das Wichtigste. Und deshalb ist ja der Uferweg, also mit Naturschutz hat der Uferweg gar nichts zu tun.
Nein.
Weil du wahnsinnig viele Leute dazu bringst. Jetzt, wir haben ja schon eben 26 Kilometer, haben wir ja schon, wo die Leute können rumlaufen. Aber eigentlich für die Natur ist das nicht gut, wenn man überall Uferweg ist.
Wir wollen lieber die Orte aufwerten, die wir haben. Mhm. Bodies, die wir jetzt haben, in Herliberg haben wir furchtbare Body. Dort sollte man schon lange mal etwas machen.
Ja, gut, aber ist
nein, ja, dort aufwerten, dass mehr Leute, dass es schöner ist für Familie, Kind, alles. Mhm. Und dann haben wir auch, wir haben verschiedene Bedürfnisse am See. Es gibt vielleicht die einen, die gerne spazieren, ich gehe gerne baden, andere machen gerne Sport. Dann haben wir Bötli-Besitzer und so weiter, die wollen den Steg, wenn du immer aufladen musst, mit dem Boot raus kannst oder was auch immer. Ja, und diesen Interessen soll man Rechnung tragen. Mhm. Ich glaube, da braucht es einen Kompromiss. Und ich finde, am Zürichsee haben wir den Kompromiss unter diesen verschiedenen Bedürfnissen. Natur, Eigentumsschutz und Naherholung. Und das ist gut. Und alles andere ist Zwängerei.
Was man vielleicht auch mal sagen zu dieser Initiative, ich finde sie ja total besoffen, was so Planung betrifft, oder? Sie wollen bis 2050 das machen, das ist 16 Jahre. Das ist unglaublich auf eine lange Frist raus. Zweitens ist es aber immer noch zu kurz, weil eben die Enteignungsverfahren, da gehen die Leute vor Gericht, das ist ja klar. Also da geht am Schluss bis auf Bundesgericht, das wird sehr, sehr lang gehen. Auch dort finde ich, ist eine wahnsinnig unrealistische Forderung, letzter.
Sehr unrealistisch und soll alles der Kanton Zürich zahlen.
Mhm.
Zürcher Steuerzahler.
Also die Villenbesitzer sollen selber zahlen. Genau. Die zahlen jetzt schon
mehr. Nein, aber das Verrückte ist, jetzt hat man die Regelung im Strassengesetz, dass 20% an so einem Uferweg soll die Gemeinde zahlen. Weil eben, wer hat den grössten Nutzen, wenn so einem Weg an einer Aufwertung am See sind? Die direkten Anwohner am See, weil jemand von Turbetal kommt jetzt ganz sicher nicht an Zürichsee baden. Der hat seinen Tümpel in Turbetal hin, wo er sich verweilt. Und das ist einfach auch etwas, wo...
Das ist auch ungerecht.
Das ist ungerecht. Wieso soll der Winterthurer, der Zürich Oberländer und der Zürich Unterländer noch den reichen Seegemeinden den Weg finanzieren, der eine halbe Milliarde mehr kostet? Also, die Regierung hat Studien gemacht, Berechnungen durch den Bau. Die Enteignungen, wo man ja den Leuten, den Besitzern das Land abkauft und die Wertminderung von der Grundstücke, eine halbe Milliarde Franken. Für 12 Kilometer gibt es pro Meter 40'000 Franken. Und gleichzeitig hören wir von einer Zürcher Regierung, dass wir zu wenig Geld haben für Schulausbauten, für Strassennetzausbau, auch für Velowegnetzausbau haben wir zu wenig Geld, sollen wir eine halbe Milliarde für einen Aufweg investieren, also völlig gut aus.
Du bringst ein gutes Stichwort. Ich möchte jetzt noch auf ein anderes Thema gehen, weil du bist auch noch Kantonalpräsident von der SVP. Umfragen haben es gezeigt. Wir stimmen ja am 3. März auch über die berühmte, wie heisst es eigentlich, Renteninitiative? Nein, Renteninitiative ist die von den Jungfreisinnigen und die andere ist
jetzt
die dritte Rente. Und man weiss ein bisschen aus Umfragen, dass auch in bürgerlichen Kreisen, auch in der SVP, doch erstaunlich viel Sympathie hat für ein Anliegen, das sehr, sehr teuer ist. Also ein bisschen teurer als der Uferweg, aber auch teuer, oder?
5 Milliarden,
oder? Genau. Kannst du verstehen, dass eure Leute da Sympathie haben?
Eigentlich kann ich es nicht verstehen, aber ich kann es verstehen. Mhm. Weil ich höre viel, gerade aus unserer Basis, aus dem Argument, für die Entwicklungshilfe haben wir Geld. In die Ukraine schicken wir, glaube auch mittlerweile Milliarden.
6, ja.
An Wiederaufbaugelder. Mhm. Und auf was es dann auch immer brauchen, der korrupte Staat. Dann geben wir Unsummen aus für Leute, die in unserem Land sind, die eigentlich wieder ausgeschafft werden sollten. Also die sogenannten Asylbewerber, die abgewiesen worden sind, die vorläufig aufgenommen sind, aber einfach immer da verweilen. Jetzt haben wir gerade im Kantonsrat beschlossen, letzten Montag, dass Asylbewerber, die ein abgewiesenes Asylgesuch haben, vorläufig aufgenommen Asylbewerber, sollen die Stipendien erhalten. Und dass wir die Wartefrist, in 5 Jahren Wartefrist, die sollen wir abbauen, da hat niemand mehr Verständnis in der Bevölkerung. Mhm. Und es ist, ich habe das Gefühl, es ist ein Protest gegen die politische Elite, die einfach mit dem Geld um sich werft. Aber für die Schweizerin, für die Schweizerin und die Schweizer soll nicht mehr übrig bleiben. Von dem her habe ich ein bisschen Verständnis. Mhm. Aber ich finde es die falsche Konsequenz daraus, weil man soll nicht etwas, was falsch läuft, mit etwas Falschem probieren, korrigieren.
Also die SVP, würdest du sagen, ist nicht in Gefahr, dass man teilweise fast sozialdemokratische Anliegen unterstützt. Wie das ja, ich meine, wenn man jetzt ein bisschen andere rechte Parteien anschaut in Europa, ein AfD oder die Le Pen oder auch ein Trump, hat man das interessante Phänomen, das sind alles Populisten. Mhm. Die sind zum Beispiel die Migrationsfrage sind es hart, oder so wie die SVP auch. Gleichzeitig sind es aber, und da ist die SVP meiner Meinung nach richtig, eine europäische Ausnahme. Was Sozialstaat betrifft, was Staat betrifft, sind eher liberal, während die ja eher so sozialdemokratisch sind. Du glaubst nicht, besteht die Gefahr, dass vielleicht auch eine SVP in diese Richtung geht, wenn, ich sage es jetzt auf Deutsch, der Christoph Blocher nicht mehr wirklich den Einfluss hat, den er hat, weil da haben wir ja wieder gesehen, mal bis Gütli, er hat ja sehr gut gegen das argumentiert, mit liberalen Argumenten. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, da wo du gesagt hast, eben, ihr habt sehr viele einfache Leute und auf eine Art verstehe ich es auch. Ich verstehe auch, dass die sagen, wieso gehen jetzt 6 Milliarden, der Herr Gassis tut einfach mit einem Federstrich schnell 6 Milliarden schicken auf Kiew. Und für uns heisst, die 5 Milliarden pro Jahr für die drittseitige Rente können wir uns nicht leisten. Nein, ist besteht die Gefahr nicht bei der SVP?
Die Gefahr besteht sicher, aber das ist unsere Aufgabe. Das sehe ich unsere Aufgabe als Politiker, auch von mir als Kantonalpräsident, dass wir uns da dagegen wehren und den Leuten können aufzeigen, ja, was bedeutet denn das? Und was bedeutet jetzt das, wenn der Staat 5 Milliarden mehr bekommt und wieder 5 Milliarden tut, sozusagen umverteilen, also einfach nach einem Schlüssel unter der Bevölkerung verteilen. Und da müssen wir uns vehement werden, dass der Staat immer mächtiger wird. Und ich glaube, das ist eben genau das Falsche, wenn wir dem Staat immer noch mehr Verantwortung abgeben. Also wir fangen es ja schon von Kind auf an, eigentlich greift der Staat immer mehr ein. Also man hört ja fast, dass das Schweizer Ehepaar nicht mehr fähig ist, um selber eine Familie großzuziehen. Es braucht Kita und so weiter, Unterstützung dort, Unterstützung da. Und jetzt soll sie sogar noch am Lebensende auch noch mehr in den Staat Verantwortung übernehmen. Und das ist völlig der falsche Weg. Das sieht man im Ausland, das führt ins Verderben, wenn der Staat immer mächtiger wird und wir immer mehr Verantwortung abgeben. Da appelliere ich halt an unsere Mitglieder. Ihr sind, oder jeder Mensch ist selber dafür verantwortlich, dass er auch im Alter über die Runden kommt. Und da muss auch jeder selber für sich wissen, wie er das machen will, ob er einfach weiterarbeiten möchte oder ob er so viel auf die Seite legt, wenn er arbeitstätig ist, dass dann halt eben am Ende vom Leben auch langen oder dass man ein bisschen bescheidener wird, was auch immer. Und wir müssen wieder zurück zu dem, weil sonst kommt es nicht gut in der Schweiz.
Ich meine, das Perverse jetzt bei dieser Vorlage ist ja auch noch, eben, dass man im Prinzip kann man ja sagen, wir haben arme Leute und für das haben wir aber Ergänzungsleistungen.
Genau.
Wir haben eine gute Lösung für das. Und wir müssen doch nicht dem Zürichberg und der Goldküste noch eine 13. Rente geben, damit die ihren Uferweg weiter aufbauen können. Nein, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Das hat nichts mit Armutsbekämpfung zu tun. Und was ich auch noch im Anschluss von dem, was du sagst, was ich völlig richtig finde, aber wirklich auch jetzt einfach an die Leute, die jetzt das schauen, weil da werden viele Leute schauen, die dich gut finden, die mich gut finden und die vielleicht die SVP wählen. Es ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Wenn ihr da meint, ihr könnt dem politischen Establishment eins auswischen, wenn ihr das Gefühl habt, da ja stimmen. Weil genau wie du sagst, Das politische Establishment findet es gar nicht so ein Problem, wenn ich nochmal 5 Milliarden mehr bekomme. Ja, die haben gern Geld. Sie wissen, wie man Geld verbrennt. Das ist ihre Haupttätigkeit. Nein, also das ist total falsch, wenn man das Gefühl hat, man könne da im Prinzip wie eine Protestwahl veranstalten, wo man sagt, denen zeigen wir es jetzt, oder die Economie Suisse, die da dagegen ist und so weiter. Das ist birrenweich, weil letztlich die politische Elite jeder Rappen sehr gern nimmt und dann umkehrt und macht, was sie will. Und die AHV, das ist vielleicht auch noch wichtig, deshalb ist es für die Linken wichtig. Ich meine, die AHV ist der Kern, ist auch das Symbol vom Schweizer Sozialstaat. Deshalb machen sie ja immer so eine heilige Kuh aus dieser AHV, oder? Und wenn man dieser AHV das eben zuspricht, dann tut man einfach die ganze Vorstellung von dem Sozialstaat, so wie du sagst, von der Geburt bis zum Tod, muss der Staat für dich schauen. Dann tut man das gerade auch noch verstärken. Und die sozialstaatlichen Vorstellungen haben ja genau auch mit der Flüchtlingspolitik dann nachher auch zu tun. Nein. Weil man das Gefühl hat, wie du sagst, oder? Die eben als armen Asylbewerber. Die sind jetzt, das sind ja unsere Armen jetzt, oder? Unsere Flüchtlinge. Genau. Jetzt müssen wir denen noch ein Stipendium zahlen, die armen Sicher. Das können sie ja nicht studieren. Vielleicht studieren sie dann Soziologie. Da sind wir sehr froh, dann können sie nachher im Staat arbeiten. Nein. Also finde ich auch ganz wichtig. Aber was ich schon interessant finde, das würde ich noch einmal sagen. Die SVP ist dort ein bisschen eine Ausnahme. Selbst im Vergleich zu den Republikanern. Also, ich meine, ich finde, in Amerika, ich finde, Trump ist sehr liberal in vielen Fragen, aber dort, wenn es um den Sozialstaat geht, ist er auch sehr vorsichtig. Er sagt jetzt nicht, er sagt vor allem nicht, wir bauen den ab, das würde er nie sagen, sagt aber der Blocher auch nicht, muss man auch zugeben. Weil man einfach weiss, irgendwo für die einfachen Leute ist der schon wichtig, das ist ja klar.
Klar, aber was ich da möchte betonen, es ist ja schlussendlich unser Geld. Mhm, also der genau. Staat, das muss ich auch immer wieder auch mit unseren Mitgliedern mitgeben, der Staat hat kein Geld. Ja, genau. Es ist unser Geld und ich will doch mit meinem Geld, das ich verdiene, will ich doch selber bestimmen, was ich mit dem Geld mache. Die einen gehen in die Ferien, die anderen kaufen einen Mercedes oder einen Ferrari. Ich will nicht noch mehr in die AV einzahlen, dass nur noch alle einfach auch mehr haben am Schluss.
Absolut. Und was auch noch wichtig ist, der Staat, wenn er Geld hat, und sogenannt dort investieren. Nein, er verbrennt immer. Der Staat tut praktisch nie. Außer jetzt bei der Infrastruktur, dort würde ich das akzeptieren, auch bei der Bildung. Aber sonst tut der Staat eigentlich vor allem Geld verbrennen, wo nichts passiert, weil nur die Unternehmer schaffen Wohlstand. Weil sie haben Ideen, was wir vielleicht als Produkt gern hätten, was uns auch wieder Wohlstand gibt. Das glaube ich auch. Ja gut. Was ist deine Prognose bei dieser
Initiative? Ja.
Heikel,
wirklich heikel. Ja. Wir müssen noch viel Aufklärungsarbeit leisten. Und ich bitte auch alle, die jetzt uns zuhören, dass das verbreitet, dass man wirklich vernünftig muss sein. Es ist nicht, und ich glaube, da dürfen wir auch nicht, nicht egoistisch gut abstimmen. Da muss man als grosses Ganze denken. Ich glaube, wann ist die AV eingeführt worden? 1948. Ja. Da haben wir letztens jemand gesagt, hat man ja eigentlich eine AV eingeführt. Bis wann hat man geschafft zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, auch 65 und mit 67 ist man gestorben. Mhm. Also, die Leute haben eigentlich Weitblick gehabt, die haben ein gutes Werk geschaffen, aber es darf jetzt nicht überbordern und da muss man auch das grosse Ganze im
Blick behalten. Wobei die Geschichte der AV ist eben für mich auch noch eine ambivalente Geschichte. Die ist ja eingeführt oder erfunden worden von Bismarck in Deutschland. Ja. Und 65 ist dann festgelegt worden und du hast recht, oder? Damals war die Lebenserwartung so gewesen, dass man nach 2 Jahren gestorben ist. Dann ist das irgendwie auch gut finanzierbar gewesen. Tönt jetzt zynisch, aber ist einfach so. 65 ist damals sehr ein höheres Alter gewesen. Ja, ja. Also es wäre wie, wenn wir bis 85 arbeiten müssen. Und mit 87 tun wir dann sterben. Genau. Also das wäre eigentlich die Idee dahinter. Und man muss auch ein bisschen zugeben, er hat das nur eingeführt, weil damals die SPD so stark geworden ist. Und wie es die Deutschen damals nicht haben wollen demokratisieren, haben sie gefunden, kommen wir gerne die Arbeiter dafür eine Sozialversicherung. Nein. Das müssen wir uns Schweizer auch immer wieder mal ein bisschen in Erinnerung rufen. Die AHV, auch die AHV ist ein bisschen ein Placebo von der Entstehungsgeschichte her. Aber vielleicht noch etwas Letztes zu der AHV, was ich auch noch ein wichtiges Argument finde, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber wenn Gewerkschaften das gewinnen, dann werden die eine unglaublich starke Position haben. Auch wenn es um sogenannte Rahmenabkommen geht. Und da bin ich ziemlich sicher, dass die Wirtschaftsverbände denen alles geben. Alles. Die werden unseren ganzen liberalen Arbeitsmarkt opfern, weil sie so Angst haben vor diesen Gewerkschaften, weil die natürlich, wenn sie so etwas gewinnen würden, sind die unglaublich stark. Und das wäre für uns schlecht, weil letztlich würde ich erstens den liberalen Arbeitsmarkt nicht kaputt machen, aber zweitens glaube ich, das Abkommen bringen wir nur weg und das müssen wir wegbringen,
mit der Gewerkschaften
dabei sind. Also auch deshalb, wenn man SVP ist, Auch wenn man FDP ist.
Wenn man liberal ist.
Unbedingt Nein stimmen. Nein, unbedingt Nein stimmen. Das ist eine falsche Initiative. Gut, Dominik, danke vielmals
für das
interessante Gespräch. Auf den Weg auch ablehnen.
Genau.
Gut, in dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen guten Tag. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Das war die Sommershow auf dem Nebelspalter.